Hallo und herzlich willkommen heute am 31.10.2025. Willkommen zu unserem Grand Finale unseres Schocktober Halloween Specials. Das Ende ist gekommen. Wir haben eine ganze Woche, konnten wir euch mit lustigen, schockierenden, teils unheimlichen Filmen versorgen. Ich hoffe, ihr konntet was damit anfangen. Wir bedanken uns jetzt im Vorfeld schon mal für diese Woche, für eure Unterstützung. Und den Abschluss dieser Woche bildet ein Film, der unerwartet eine ganze Reihe an Fortsetzungen, Remakes, Neuinterpretationen und Inspiration für andere Filmschaffende bot. Ich bin mir sicher, dass einige von euch, wenn nicht sogar alle, es erwartet haben, es sich vielleicht haben ausmalen können, welcher Film es denn sein wird. Für uns war es tatsächlich eine ganz eindeutige Sache, weil welchen anderen Film hätte man an Halloween nehmen sollen, wenn nicht John Carpenters Original Halloween, die Nacht des Grauens. Und somit heiße ich euch willkommen zur letzten Folge des Halloween Specials des Podcastes Die Movie Buddies. Ich bin wie immer euer Filmfreak Rich und bei mir sitzt mein Kumpel
Patrick, servus!
Halloween, die Nacht des Grauens, ist ein US-amerikanischer Kinofilm, ein Horrorfilm, inzwischen sogar schon ein Klassiker des Genres, wenn nicht sogar der Begründer dieses ganzen Slasher-Films, oder?
Durch unseren bekannten Regisseur John Carpenter.
Dadurch, dass er aus dem Jahre 1978 stammt, zumindest das Original, glauben vielleicht viele, der Film hat, ja, ist ganz, ganz schlecht gealtert. Den kann man nicht mehr ansehen. Das Einzige, was man sagen könnte, dass der Film schlecht gealtert ist, ist einfach die Mode von damals. Aber die ist einfach zeitgemäß gewesen. Das kannst du einfach nicht mehr ändern. Ja, die Schlaghosen, die ganzen Leute anhaben. Aber alles, was im Film vorkommt, ist nach wie vor, ich will nicht sagen brandaktuell durch unsere ganzen Messerstecher und sonst irgendwas, aber es ist immer wieder sehbar oder anschaubar.
Greifbar.
Ja. Wie bereits erwähnt, nahm John Carpenter auf dem Regiestuhl Platz. Er hat zahllose Horrorfilme und Horror-Thriller, Science-Fiction-Horror gemacht. Zum anderen The Fog, Nebel des Grauens. Er war bei Halloween 2 und 3 mitbeteiligt. Er hat den Film Christine gemacht, Fürsten der Dunkelheit, Sie leben, Bodybags, Die Mächte des Wahnsinns und.
Flucht aus L.A.
Ja, wobei der aber nicht in den Horror reinfällt. Man kann ihn nach wie vor ansehen, aber ich hätte den jetzt so im Horror-Genre überhaupt nicht angesiedelt. Dann noch eher The Thing und The Ward, weil The Ward war ja einer seiner, wenn nicht sogar der letzte große Horrorfilm, den John Carpenter abgedreht hat.
Ja.
Für die Produktion war Deborah Hill zuständig, die gleichzeitig mit John Carpenter das Drehbuch verfasst hat. Deborah Hill hat in allen John Carpenter-Filmen immer die Produktion mit übernommen. Also sie ist auf jeden Fall ein fester Bestandteil von John Carpenter-Filmen. In den Hauptrollen finden sich Donald Pleasance, der die Rolle des Dr. Sam Loomis übernimmt. Und wir kennen ihn zum Beispiel auch als einen James-Bond-Bösewicht.
Ja.
Donald Pleasance hat zahlreiche Filmrollen übernommen, unter anderem in John Carpenters Die Fürsten der Dunkelheit, in dem er den Pfarrer gespielt hat oder den Priester.
Er ist ein sehr guter Charakterdarsteller.
War er auf jeden Fall. Er ist leider Gottes ja schon verstorben. Nur würde ich ihn jetzt nicht als Hauptdarsteller nennen, denn die hat in meinen Augen eindeutig Jamie Lee Curtis als Laurie Strode intus, weil es geht ja trotz allem irgendwo nur um sie. Ich meine, Dr. Loomis ist zwar Michaels
Psychiater,
der ihn analysiert, der ihn beobachtet und auch als eigentlich gefährlichstes Wesen auf dem Planeten einstuft, könnte man das so fast nennen.
Ja.
Aber es dreht sich ja grundsätzlich alles, auch in den sämtlichen Fortsetzungen, um Jamie Lee Curtis' Figur Laurie Strode, die Tochter, die Schwester von Michael Myers darstellen soll. Der komplette Nebencast macht seine Rolle oder spielt seine Rollen überzeugend, zuverlässig. Die machen alle einen ganz guten Job. Man kann auf jeden Fall jedem seine Rolle abkaufen, ja.
Natürlich.
Im Vorfeld bleibt eigentlich zu erwähnen oder gerade mal zu erwähnen, dass der Film mit gerade mal 325.000 US-Dollar produziert wurde, somit ein Low-Budget-Film ist.
War.
Was hat er eingespielt? 47 Millionen US-Dollar bei einer aufgebrachten Summe von gerade mal 325.000.
Bereinigt sind es aber auch 226 Millionen, was es 2025 wert wäre. Also
das musst du dir mal vor Augen halten. Damals waren das 47 Millionen US-Dollar. Ja. Und die sind jetzt das knapp fünffache wert.
Perfide.
Ja.
Aber dadurch siehst du aber auch, dass John Carpenter schon 1900, was war es jetzt, 78, wo dieser Film rausgekommen ist, ein Händchen für Horror hatte und sich damit auch etabliert hatte.
Ja, ich glaube, er hatte nicht nur ein Händchen für Horror, sondern er hatte eine ganz bestimmte Vision, wie er Geschichten erzählen möchte und
Leute in seinen Bann einfach zieht, egal welcher Film.
Genau,
er darstellt,
da hast du recht, ja.
Zeigen möchte, tauchst in seine Geschichte ein und bist bis zur letzten Minute einfach fasziniert von dieser Geschichte. Obwohl sie manchmal schockierend, dramatisch, sadistisch,
nicht nur, eklig. Nicht nur das, sondern du bist auch aber richtig super gefesselt, weil der Film, der band dich. Bei mir ist es tatsächlich so, wenn ich mir den Film reinpacke, dann muss ich ihn zu Ende gucken.
Ja.
Das ist wirklich so, ich kann den Film nicht zwischendrin einfach ausmachen, weil der Film, der haut dich so rein, den musst du fertig gucken. Ne? Ja. Auch wenn du ihn schon tausendmal gesehen hast, aber er bleibt immer und immer wieder aufs Neue spannend. Und allein schon bei dieser titelgebenden Melodie stellst dir die Nackenhaare auf.
Ja.
Die Musik wurde unter anderem, wie in eigentlich all seinen Filmen, von John Carpenter selbst eingespielt, was zusätzlich noch für Spannung und ordentliche Portion Thrill sorgt, ist, dass Carpenter es bestens versteht, mit Licht und Schatten zu arbeiten. Bis auf ein paar ganz kurze und ja, sehr effektiv eingestreute Szenen siehst du den Killer niemals in seiner kompletten Gestalt, sondern du siehst immer nur Licht und Schatten, beziehungsweise die Statur von ihm.
Ja.
Die Silhouette. Und das ist, glaube ich, das Effektivste an dem Film. Und in der heutigen Zeit hat sich das leider Gottes so eingebürgert und auch etabliert, dass du, ohne den Killer zu zeigen, lockst du keinen mehr hinterm Ofen vor. Ich meine, ist ja klar, da nehme ich mich aber selber auch mit in die Verantwortung. Ich möchte ja Michael Myers, Jason Voorhees, Freddy Krueger, die ganzen Killer, Ghostface zum Beispiel aus der Scream-Reihe. Man möchte die Killer ja sehen, ja. Es war ja damals nur in der guten alten Zeit, war das noch traditionell und Brauch, dass du im Endeffekt nur ganz kurz die Hand mit dem Messer, die Hand mit der Pistole oder irgendwie ganz kurz einen Schatten gesehen hast und dann nur diese sterbende Person. Und das hat schon gereicht, um die Leute zu schockieren und zu faszinieren. Und das wurde aber immer verrohter und die Leute wollten immer mehr und immer mehr sehen. Und das kannst du zum Beispiel auch an der Psycho, ich glaube Trilogie war es, konntest du ganz gut beobachten, während der Schwarz-Weiß-Film von Alfred Hitchcock damals schon für genügend Furore gesorgt hat, indem du nur gesehen hast, wie das Messer vor der Kamera hoch und runter geht. Du hast kein Messer gesehen, wo in den Körper eindringt. Du hast keine offenen Wunden gesehen. Und das Blut, das war im Endeffekt nur der Ausguss, in den sich das dann runtergezogen hat. Und das wurde im dritten Teil war es dann schon so, dass du siehst, wie dieser Schraubenzieher durch die Wand dem Typen ins Ohr bzw. in den Kopf gerammt wird. Da musstest du dann die Leute schon mehr schocken. Ja, du musstest halt immer eine Schippe draufpacken. Und da hat John Carpenter immer verstanden, einen Drahtseilakt zu vollziehen, indem er das nicht gemacht hat. Ja, ich glaube, die einzigen brutalen Szenen im Film, die kommen aber auch gänzlich ohne Blut aus.
Ja.
Und da würde ich dann schon gleich mal auf die Handlung überschwenken. Kommen wir gleich jetzt zum Geschehen.
Halloween 1963. In der Halloween-Nacht führte der kleine 6-jährige Michael Myers seine 17-jährige Schwester Judith in ihrem Elternhaus in der fiktiven Stadt Haddonfield in Illinois mit einem Küchenmesser.
Wir haben eine unglaublich gute Einstellung, als Michael Myers als 6-jähriger zum allerersten Mal diese Maske aufzieht. Dann hast du nämlich diese unglaublich geile Ego-Perspektive. Das war damals zum allerersten Mal, hat der Kinobesucher einen Mord aus dem Sichtfeld, aus den Augen des Mörders gesehen. Und ich glaube, bis zu dem Moment, wo der Junge aus dem Haus rausläuft und die Eltern ihm die Maske vom Kopf ziehen, hast du, glaube ich, gar nicht mal gewusst, dass es ein 6-Jähriger ist.
Ja.
Und der Film startet, was dies anbelangt, schon unglaublich effektiv und schockierend für die damalige Zeit, dass ein 6-Jähriger einen Mord begeht mit einem Küchenmesser und das aber dann dementsprechend effektiv in Szene gesetzt. Ich glaube, das hat damals schon unglaublich für Furore gesorgt.
Bestimmt.
Als Folge dieser Schreckenstat kommt der 6-jährige Michael Myers in die Obhut des Psychiaters Dr. Sam Loomis, der überragend gespielt wird von Altmeister Donald Pleasance. Und über die Jahre oder Jahrzehnte hinweg versucht der Psychiater, eine Verbindung zu Michael Myers aufzubauen, an ihn ranzukommen.
Ihn zu analysieren.
Genau, ihn zu analysieren, doch er findet keinen Zugang. Der Junge ist so verschlossen und so mysteriös, kann man eigentlich nicht anders sagen, dass er wirklich auch bei einem Meeting, wo er mit dem Vorstand dieser Psychiatrie hat, und das hast du nur in der TV-Fassung. Es gibt eine Kinofassung und eine TV-Fassung und da hast du ganz ins kleinste Detail wird aufgezeigt, wie Dr. Loomis versucht hat, an Michael ranzukommen, wie er versucht hat, ihn, ich sag mal, zu normalisieren, aber völlig erfolglos. Und er sagt das ja immer und immer wieder im Film, dass er in diese toten Augen geblickt hat, die null Empathie und null Emotionen ausstrahlen, ähnlich die eines weißen Hais.
Und nur das Böse darstellen.
Und genau, nur das Böse darstellen. Was das angeht, sagt er, in dem Jungen lebt das pure Böse in seiner reinsten Form. Im zarten Alter von 21 Jahren schafft es der ja inzwischen erwachsene Michael Myers aus der Psychiatrie auszubrechen. Er startet daraufhin den Heimweg, die Heimreise zurück nach Haddonfield, wo er der jungen Laurie Strode auch unglaublich gut und überzeugend gespielt von Jungdarstellerin Jamie Lee Curtis zur damaligen Zeit nachstellt und sie regelrecht stalkt. Das macht sich bemerkbar für den Zuschauer als auch für die Laurie Strode. Er verfolgt sie mit einem Fahrzeug, er taucht vor der Schule auf, vor ihrem Elternhaus, steht im Garten. Da gibt es diese bekannten Szenen, in denen er im Garten steht. Sie erblickt ihn. Einmal, wo sie ganz kurz dann wegschaut und wieder in den Garten blickt, ist er aber verschwunden. Du machst dir selber schon so deine Gedanken. Sind das ihre Wahnvorstellungen? Hat sie irgendwie Paranoia? Weil es ist ja schließlich der Tag vor Halloween. Ja. Dieser Zustand dieses Stalkers, den Laurie längst ausgemacht hat, nehmen aber ihre Freundinnen überhaupt nicht ernst. Sie verspotten sie, indem sie ihr ja an den Kopf werfen, weil Laurie ist und bleibt halt einfach eine kleine graue Maus, damals wie heute, dass sie, haha, sie hat ihren ersten Freund, ihren ersten Verehrer und ja, die nehmen das überhaupt nicht ernst, doch Laurie wittert irgendwo schon so diese Gefahr in dieser ganzen Situation. Und während Laurie nach wie vor diese kleine graue Maus ist und mit Jungs nicht viel am Hut hat, sind ihre beiden Freundinnen ganz anders drauf. Die haben nämlich nichts anderes im Sinne, als am Halloween-Abend ihre Freunde zu verführen und mit denen kleine Schäferstündchen abzuhalten. Während Laurie diesen Babysitter-Job anpackt und sich nur um ein kleines Mädchen kümmern soll, bekommt sie von ihrer Freundin aber deren Jungen noch
aufs Auge gedrückt.
Genau, noch aufs Auge gedrückt, weil, ja, wie soll es auch anders sein, diese von ihrem Freund Besuch bekommt. Aber beide haben Pech. Sie bekommen nicht nur Besuch von ihren Freunden, sondern auch von Mike Myers, der wiederum kurzen Prozess mit den allen macht. Und das ist aber sehr, sehr effektiv auch in Szene gesetzt. Also es ist weder das noch heute angekommene Blutfestival, wo dann abgeschlachtet und gemetzelt wird. Man sieht tatsächlich kaum brutale Szenen in dem Film. Und umso schockierender ist es für uns persönlich auch, dass die ganze Halloween-Reihe eigentlich zu einer reinen, bluttriefenden Slasher-Orgie verkommen ist.
Leider, ja.
Man hätte ja so viel aus dieser Reihe machen können.
John Carpenter wollte ja nach dem ersten Teil nichts weitermachen. Der zweite Teil hatte er sich, ich will nicht sagen erbarmt, aber er hatte sich dann gesagt, bevor ihr mir das Ganze ruiniert, was der erste geworden ist, hat er sich da noch mit eingebracht, nenne ich es jetzt mal.
Ja, und das war, glaube ich, noch so die Rettung, beziehungsweise der richtige Startschuss für die weiterfolgenden Filme. Und es waren zahlreiche Filme, die jahrelang auf dem Index auch standen, weil sie verboten waren aufgrund ihrer übertriebenen und auch unglaublich harten Gewaltdarstellungen. Also ich weiß noch, zu unserer Jugendzeit, da war es ein auserkorenes Ziel, sich die ganzen Filme in ihrer ungeschnittenen Originalfassung zu besorgen. Und wir hatten damals tatsächlich in unserer Videothek einen Kontakt, ich sag mal Kontaktmann, der V-Mann, der uns das Ganze dann besorgen konnte und auch ausgeliehen hat. Und wir haben unglaublich viele Filmabende verbracht mit Freunden und Freundinnen, die nur auf Blut und Gewalt aus waren. Naja, weil du unterhalb dieser Altersbegrenzung konntest du endlich mal die Filme sehen, die jahrzehntelang im Giftschrank aufbewahrt wurden. Und das war, ja gut, das war für uns halt was Besonderes. Und heute sind die Filme alle in ihrer ungeschnittenen Fassung ab 16 Jahren freigegeben. Damals stiefmütterlich behandelt, weg von Kindern und Jugendlichen. Selbst Erwachsene durften die Filme nicht mehr sehen, weil sie einfach beschlagnahmt waren. Und heute stehen sie mit einer normalen FSK 16 beim Händler deines Vertrauens im Regal.
Ja, das man ist muss das. Sich dann schon wundern.
Ja, man muss sich halt wundern. Ich meine, klar, gut, die Sehgewohnheiten ändern sich. Natürlich dann auch die Ansicht von Gewalt. Ja, es wird halt alles, ich will nicht sagen glorifiziert, aber es ist gesellschaftsfähiger geworden.
Im Gegensatz zur damaligen Zeit, ja.
Und die ganzen Filme von damals haben Neuprüfungen erfahren und die roten FSK 18-Siegel wurden durch 16er blaue Siegel ersetzt. Und man packt jetzt einfach nur ein Uncut-Logo vorne auf das Cover drauf und ja, gib ihm. Während sich Laurie sehr engagiert um die beiden Kinder kümmert, der mit denen die Halloween-Laterne rausstellt, dann dementsprechende Fernsehfilmchen auch sieht, werden ihre beiden Freundinnen und deren Freunde von Michael Myers regelrecht systematisch dezimiert auf, ja, so widersprüchlich diese Aussage jetzt auch ist, doch recht humane Art und Weise. Zur selben Zeit versucht der Psychiater Dr. Loomis verzweifelt Michael Myers ausfindig und dingfest zu machen, doch völlig vergebens. Er platziert sich mit dem ortsansässigen Sheriff in Michael Myers Elternhaus und nur ein paar Spuren deuten darauf hin, dass er schon da war. Es wird immer wieder eingestreut von Michael Myers Psychiater, wie grausam und emotionslos dieser Mensch im tiefsten Tiefen seiner Seele tatsächlich ist. Als sich dann der Halloween-Abend dem großen Finale, dem großen Ende nähert, hat Michael Myers die junge Laurie Strode ausfindig gemacht und will auch sie über den Jordan schicken. Ja, gut. Jamie Lee Curtis wurde als sogenannte Scream Queen bekannt, weil keine hat bis zum damaligen Zeitpunkt besser, lauter und authentischer geschrien als Jamie Lee Curtis. Im letzten Moment schafft es Dr. Loomis, Michael Myers aufzuhalten. Doch das Ende dieses Teils ist der Startschuss für eine Reihe, wie sie, glaube ich, vorbildlicher nicht sein könnte.
Sie sucht ihresgleichen.
Die einzigen Reihen, die, glaube ich, so ansatzweise an die Halloween-Reihe anknüpfen konnten, waren gefühlt nur noch die Nightmare on Elm Street-Filme.
Wollte ich gerade sagen, ja.
Und die Freitag der 13. Filme. Ja. Weil bis zur damaligen Zeit hatte, glaube ich, keine Filmreihe so ikonische und, ja, wie soll ich sagen, skrupellose Killer wie diese drei Reihen. Ich glaube, es hatte sich dann im weiteren Verlauf noch die Chucky-Reihe, die Hellraiser-Reihe mit angefügt.
Waren aber nie so populär.
Sie haben ihre Fanbases, sie haben auch ihre
Kultstatus.
Ihren Kultstatus, genau.
Da haben sie aber nie so erreicht wie jetzt ein Mike Myers, ein Jason. Also ist meine Interpretation dazu.
Ja, weil schließlich brachte ja die Halloween-Reihe ganze 8 Fortsetzungen auf die Bühne, sowie eine 2007 erschienene Neuverfilmung, die selber auch nochmal 2 Fortsetzungen nach sich zog. Zwischendrin hatten wir aber dann gleichermaßen von Shockrocker Rob Zombie auch nochmal 2 Interpretationen von Michael Myers. Die waren nur noch so gespickt mit grausamen Details und grausamen Morden und Gräueltaten, die Michael Myers begeht. Die haben ihren Schauwert, muss ich ganz ehrlich zugeben, allein schon aus der Tatsache raus, man hat in Rob Zombies Halloween zum ersten Mal die Kindheit von Michael Myers beleuchtet, wie er zu diesem
Sadisten wurde.
Zu diesem Sadisten und zu diesem gefürchteten Serienkiller wurde. Und ich fand es auch sehr, sehr gut, dass man ihn in eine sogenannte White Trash Familie reingepackt hat. Also in eine Wohnwagensiedlung, wo es extrem rau zugeht. Die Mutter ist Stripperin, der Stiefvater ist ein gewalttätiger Säufer. Da blieb dem jungen Michael ja nichts anderes übrig, als irgendwo hohl zu drehen.
Ja.
Und die Darstellung dieses Jungschauspielers war gleichermaßen unglaublich furchteinflößend, weil der einfach dieses Optische gehabt hat, wo man hat sagen müssen, der sieht schon wie ein Psychopath aus. Die 2007 entstandene Halloween-Trilogie, ja, diese Abschlusstrilogie, da ging es grundsätzlich nur noch darum, auch zu zeigen, wie kann man die Leute auf bestialische Weise über den Jordan schicken. Die Trilogie endet zum allerersten Mal komplett abschließend mit dem endgültigen Tod von Michael Myers, was ich aber nicht glaube.
Nein.
Ich bin mir sicher, wir haben in den nächsten Jahren oder Jahrzehnten den einen oder anderen neuen Michael Myers-Film, auf den wir uns freuen können.
Bestimmt. Die Geschichte ist noch nicht auserzählt.
Glaube ich auch nicht. Ich meine, das ist so ein Zug kräftiges Pferd, was da drinnen hängt. Michael Myers ist und bleibt eine Ikone, die immer für Überraschungen und auch immer für klingelnde Kinokassen gut ist. Es bleibt auch zu erwähnen, dass diese ganzen 8 Fortsetzungen nach dem Original Halloween wurden ganz bewusst ignoriert und fallen gelassen für die 2007er Neuinterpretation, weil man einfach sagt, der 2007 entstandene Halloween soll direkt an den ersten Halloween von 1978 anknüpfen. Und das haben sie auch sehr, sehr gut gemacht. Der erste Halloween Remake von 2007 mit Jamie Lee Curtis wieder in der Hauptrolle, den haben die effektiv umgesetzt. Das Einzige, wo ich eben sagen muss, ist, dass mit den beiden Fortsetzungen Halloween Kills und Halloween Ends, da hat man unglaublich viele Logiklöcher und erzählerische Lücken, die einfach ja keinen Sinn ergeben, die auch, finde ich, aus meiner Sicht raus totaler Schwachsinn sind. Also es ergibt alles hin und vorne keinen Sinn. Aber grundsätzlich, ganz ehrlich, ich schaue mir einen Halloween-Film nicht an, weil ich Shakespeare sehen möchte, sondern ich will einfach sehen, wie killt Michael Myers die nächsten Opfer. Ja, das war es jetzt eigentlich so grundlegend mit der Geschichte, mit der Story zum Film. Aber ich glaube, wir hätten das gar nicht großmächtig ausschlachten müssen, da der Film Halloween, glaube ich, jedem ein Begriff sein sollte. Was, glaube ich, die einen oder anderen Leute nicht wissen, ist, dass der Ursprungstitel, der Originaltitel von Halloween war The Babysitter Murders. Und nachdem der Film eben an Halloween spielt, wurde der Titel kurzerhand zu Halloween umgetauft. Ja, und während heutzutage sämtliche Michael Myers-Masken aus jeglichem Film zuhauf in den Geschäften aushängen und zu erwerben sind über Internet, wie auch immer, gab es damals ein riesen Problem. Wie wollen wir den Killer denn darstellen? Und der Maskenbildner ist kurzerhand in einen, ja, ich glaube, Drugstore gegangen und hat für gerade mal $1,98, für unter $2, hat er eine Captain Kirk-Maske gekauft, die den Captain Kirk-Darsteller William Shatner darstellen sollen. Um aber weniger Ähnlichkeit mit dem Darsteller zu haben, hat man einfach kurzerhand die Augen ein bisschen weiter ausgeschnitten und die Maske mit einem leicht bläulichen Weiß angesprüht. Und genau das war die Geburtsstunde der uns allen bekannten und vielerlei gefürchteten Michael Myers-Maske.
Und Richard?
Ja.
Würdest du bei so einem Babysitter bleiben, wenn du wüsstest, sowas könnte kommen?
Garantiert nicht. Also da kann ich mir Besseres vorstellen mit einem Babysitter, als dann im Endeffekt vor einem Killer zu flüchten.
Ja, ich gehe jetzt nicht davon aus, in deinem Alter jetzt, sondern du bist vielleicht Babysitter-Alter.
Ja, so. Ja, im Babysitter-Alter, ich glaube, dann nicht einmal dann würde ich bei einer Babysitterin bleiben wollen, wenn ich weiß, dass im weiteren Verlauf des Abends mein Leben davon abhängt, wie schnell ich laufe, oder? Was würdest du abziehen, was würdest du machen?
Fliehen. Die Beine in die Hand nehmen und fliehen?
Ja, ich glaube, das ist der natürliche Instinkt eines jeden Menschen, vor der Gefahr wegzulaufen. Ja. Völlig gleich, was auf einen zukommt, was auf einen wartet. Aus meiner Erfahrung raus, ich kann nur sagen, für mich war der Film Halloween, die Nacht des Grauens, der Einstieg nicht unbedingt in das komplette Horrorgenre, dennoch der Einstieg in die Slasher-Welt. Also unter Slasher versteht man einen einzelnen Killer, der die Menschen reihenweise nach dem 10-kleine-Nägelein-Prinzip abmurkst. Und da hat ja Halloween, die Nacht des Grauens, dieses Genre maßgeblich nicht nur beeinflusst, sondern er hat es eigentlich erst ins Leben gerufen.
Und neu interpretiert.
Genau, ähnlich wie jetzt George A. Romeros Die Nacht der lebenden Toten,
Beispiel, ja,
den Zombie-Film ins Leben gerufen hat, so hat Michael Myers dieses ganze Slasher-Genre erst populär gemacht und ins Leben
losgetreten.
Gerufen. Losgetreten, ja. Und danach gab es ja zahlreiche Imitatoren, die ihren eigenen Charme hatten, die auch ihre eigenen Kreationen an Killern hatten, wie schon erwähnt, Freitag der 13., Chucky, Hellraiser und so weiter und so weiter. Was dann immer wieder weiter ausgebaut wurde durch andere Gestalten, wie jetzt zum Beispiel ein Stephen Kings Pennywise aus dem Film Es. Und da war trotz allem für mich der Halloween mit einer der zugkräftigsten, effektivsten Horrorfilme überhaupt. Wie schon gesagt, den kannst du auch heute noch reinschmeißen. Er bleibt immer effektiv.
Das ist genauso wie der Exorzist. Sie wollten ja wie beim Exorzisten einen schockierenden Film machen, was sie auch gemacht haben. Aber Exorzist zur damaligen Zeit, der ein paar Jahre ja davor gedreht worden ist, war ja der schockierendste Film zur damaligen Zeit und hat ja die Zuschauer aus dem Kino rausgetrieben.
Ja, aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, das ist ja, hört man ja auch heute immer und immer und immer wieder, egal ob das jetzt ein Conjuring ist, ein Terrifier oder sonst
irgendwas.
Bei Terrifier
war es jetzt, was man gelesen hatte, dass die Leute ja beim Testscreening rausgelaufen sind, weil es so schockierend war.
Ja, aber man, ganz ehrlich, man hört es immer nur aus Amerika, Leute übergeben sich reihenweise im Kino, werden ohnmächtig, man muss Ambulanzen rufen. Da muss ich mir die Frage stellen, Leute, ihr habt, sag ich jetzt mal, die größte Pornoindustrie, ihr habt die effektvollste, sag ich mal, Horrorfilmindustrie unter euch mit den teilweise brutalsten und grausamsten Darstellungen und dann werdet ihr reihenweise im Kino ohnmächtig. Also irgendwas stimmt doch mit euch nicht.
Das ist, was ich auch zum Beispiel gelesen hatte zu Bring Her Back, den neuen Horrorfilm, der im Sommer gekommen ist. Bei Testscreening sind ja da auch Leute in Amerika ohnmächtig gewesen oder denen ist kotzübel geworden. Ja, er hat seine Schockmomente, alles legitim, aber dass ich jetzt davon ohnmächtig oder dass ich dann mir schlecht würde. Also muss ich schon eine Schweinehaxe oder 3 Liter Bier getrunken haben, dass mir da eins von beiden passiert.
Also nicht mal das. Ich meine, ich für meinen Teil, ich bin ja da doch ein recht hartgesottener Motherfucker. Ich kann, während ich esse, kann ich mir die grausamsten Sachen anschauen. Ich habe damit einfach kein Problem. Klar, es hat halt jeder nicht so einen harten Magen oder ist so robust wie ich. Ist ja auch völlig in Ordnung. Darf ja auch jeder gerne, ich sag mal so, ein bisschen penibler sein, was er sich zum Essen anschaut oder auch anhört. Aber ich lasse mich doch auf eine gewisse Weise, lasse ich mich doch auf einen Film ein, wo ich schon im Vorfeld weiß, worum es geht. Aber ich habe vor Jahren, als Hostel Teil 2 in die Videotheken kam, man hat den ja sofort beschlagnahmt. Und zwar, weil es in Deutschland, ja wo auch immer, da hat es eine Dame gegeben, die hat sich den Film angeschaut, natürlich bis zum Schluss, und hat aufgrund dessen dann Wahnvorstellungen, Angstzustände, Verfolgungswahn, schlaflose Nächte bekommen und hat den Hersteller, auch den Vertrieb, verklagt, dann aber leider Gottes auch erfolgreich, weil sonst wäre der Film ja nie indiziert bzw. beschlagnahmt worden. Und da muss ich mir die Frage stellen, wie bescheuert muss ich denn eigentlich sein? Ich nehme einen Film aus dem Regal, wie jetzt Hostel. Der hat schon ein ganz markantes Cover. Wenn ich dann auch umdrehe und schaue, aha, FSK 18, dann möchte ich zumindest wissen, weil die Bilder hinten und vorne drauf sind ja mehr als eindeutig, blutig, gewaltsam. Und dann lese ich mir die Inhaltsangabe durch. Und schon wenn ich lese, Folter, grausam, etc., etc., dann muss ich doch für mich schon abwägen und sagen, das ist was, wo ich mir anschauen möchte oder nicht. Gut, wenn mein Interesse geweckt ist, nehme ich den Film mit. Ich schmeiße ihn in den DVD-Player zur damaligen Zeit noch rein. Und spätestens beim ersten Kill, wo ich schon sage, oh Gottes Willen, das ist aber grausam. Ich kann es mir nicht weiter anschauen. Drücke ich Stopp, pfeif auf die 1 Mark oder 1,50 Euro, die es damals gekostet hat und bringe den Film zurück in die Videothek und prügel mir den nicht mit aller Gewalt durch, weil ich sage, um Gottes Willen, ich habe jetzt 1,50 Euro dafür bezahlt. Junge, da ist mir doch meine geistige und körperliche und seelische Unversehrtheit viel mehr wert. Ganz ehrlich, da musst du doch bescheuert sein.
Verstehe ich, ja.
Und es ging ja weiter mit diesen ganzen Gräueltaten. Und das hat ja irgendwo in solchen Filmen wie The Human Centipede, Teil 1, kann sich auch jeder gerne sein eigenes Bild von machen, fand ich aber eher human. Ganz, ganz schlimm wurde es dann tatsächlich beim zweiten Teil. Und da sind mein Bruder, ein Kumpel und ich vorm Fernseher gesessen und haben selbst wir als wirklich hartgesottene Horror- und Slasher- und Brutalitäten-Fans haben mir gesagt, Alter, das ist jetzt nicht dein scheiß Ernst, was da jetzt los ist. Wir konnten es verkraften, Gott sei Dank, ja, aber spätestens, wenn irgendwas gekommen wäre, wo ich sage, Alter, ich kann es nicht sehen, hätte ich ausgemacht. Und umso trauriger war es, die Entwicklung, ja, was heißt traurig? Es hat uns natürlich immer irgendwo amüsiert und belustigt, wie sich die Halloween-Reihe dann auch entwickelt hat. Während der erste Teil sehr viel nur mit der Silhouette von Michael Myers gearbeitet hat, und auch unglaublich effektiv die Musik dann eingespielt wurde, gerade wenn aus dem Dunklen, aus der Finsternis sich ganz leicht das Gesicht von Michael Myers abgezeichnet hat und du gewusst hast, scheiße, er ist schon da, hat sich das so auf dein Gemüt niedergeschlagen, es hat eine permanente Bedrohung sich niedergelegt und das wurde ersetzt durch ja ganz plumpe, aber dennoch sehr effektvolle Todesarten, die Michael Myers über seine Opfer niederregnen lässt. Wie schon gesagt, es war immer effektiv, hat uns auch immer belustigt, aber nicht ein einziger Teil der Fortsetzungen konnte noch einen derartigen Thrill erzeugen, wie es der erste Teil von John Carpenter geschafft hat.
Weil es John Carpenter war.
Du sagst es, weil es John Carpenter war. Bei weiteren Produktionen hat er
mitgewirkt,
aber er hatte leider Gottes auch nicht mehr die hundertprozentige Handhabe über seinen Serienkiller, weil die Studiobosse immer sagten, wir wollen noch eins draufpacken. Die Konkurrenzfilmchen wie eben Freitag der 13. haben aber das und das gezeigt und da müssen wir gegenhalten, beziehungsweise nochmal eine Schippe draufpacken, damit die in den nächsten Halloween-Film und nicht in den nächsten Freitag der 13. reinströmen. Was ich euch hier jetzt noch empfehlen möchte, heute am 31.10. finden in einigen Kinos bei uns in Augsburg und Umgebung, mit Sicherheit auch in zahlreichen anderen Kinos in ganz Deutschland,
Uraufführungen
statt mit Halloween 1, dem Original, und im Anschluss teilweise gleich noch im Double Feature Halloween 2, das Grauen kehrt zurück, ebenfalls zum ersten Mal im Kino in seiner absolut ungeschnittenen Originalfassung. Und die war bis vor kurzem noch beschlagnahmt, wohlgemerkt. Wer möchte, kann sich heute Abend ins Kino setzen und
sich gruseln lassen,
den Beginn des Slasher-Genres, des Serienkiller-Genres nochmal im Kino ansehen, auf der großen Leinwand, im Finsternen, mit perfekt abgemischtem Sound. Ich glaube, ich werde es mir antun. Wem unser Podcast noch nicht informativ genug war, obwohl schon relativ viele Informationen mit reingepackt wurden, der kann sich auf Netflix zum Beispiel die Reihe anschauen, Filme, das waren unsere Kinojahre, denn die Staffel 3 hat so gleich mit seiner allerersten Folge Halloween, die Nacht des Grauens analysiert, wo Regisseur, Darsteller, Maskenbildner und so weiter, sämtliche Leute, die hinter dem Projekt Halloween stehen, nochmal zu Wort kommen und aus dem tiefsten Tiefen des Nähkästchens plaudern, wie die Entstehungsgeschichte war, wie die Produktion war, die Dreharbeiten, was nach der Uraufführung passiert ist, wie sich das alles auf die Leute ausgewirkt hat, auf die Gewohnheiten, sich Filme anzuschauen. Der kann sich da gerne ein Bild von machen. Ich hoffe, euch hat es soweit gefallen.
Euch hat die Woche gefallen.
Stimmt, nicht nur der heutige Podcast, sondern ich hoffe, euch hat die komplette Woche gefallen, auch ein bisschen was gebracht, neue Filme gezeigt, die ihr bis dato noch nicht kanntet.
Nicht auf dem Schirm hattet, ja.
Die euch hoffentlich auch gut unterhalten und schockiert haben. Alles hat ein Ende, nur die Wurst hat zwei und es musste irgendwann mal enden und wir sind an diesem Punkt angelangt.
Aber wir freuen uns auf nächste Woche auf euch.
Da haben wir einen weiteren regulären Filmtipp für euch. Vielleicht auch eine Filmgurke. Lasst euch da überraschen.
Wir freuen uns auf euch.
Bis dahin, alles Gute.
Servus.
Ciao.